Mein Name ist Andrea. Ich bin Teil des Teams im Mammuts, dem Museum für Urgeschichte und historische Archäologie in Schloss Aspern an der Zeier und Museum Misselbach. Im Mammuts-Podcast beschäftigen wir uns mit 40.000 Jahren Menschheitsgeschichte. In dieser Folge spreche ich über die Burgen der Spätbronzezeit. Bronzezeit hatte in Mitteleuropa schon 2200 vor Christus ihren Anfang genommen. Bronze ist eine Legierung, also eine Mischung aus Kupfer und Zinn im Verhältnis 9:1. Bronze hat gegenüber Kupfer den Vorteil, dass sie härter und strapazierfähiger ist. Werkzeuge, Waffen, Alltagsgegenstände und Schmuck wurden nun vorwiegend aus diesem neuen Material gefertigt. Die Verwendung der Bronze führte zu einer sozialen Gliederung in der Gesellschaft. Bereits in der vorangegangenen Kupferzeit, dem sogenannten Endneolithikum, hatte diese Veränderung begonnen. Vereinfacht gesagt, es war eine Oberschicht entstanden, die die Herstellung, Verteilung und Verwendung des wertvollen Metalls kontrollierte. Aber keine Gesellschaft besteht nur aus einer Führungsschicht. Spezialisierte Handwerker, Bauern und Krieger, die den Besitz und Handel schützen sollten, machten die Bevölkerung komplett. Die Siedlungen dieser Zeit konnten verschieden aussehen. Unbefestigte Dörfer entstanden in ebenen Gebieten und auf sanften Hügeln. Dort lebten vor allem Bauern, die ihrer landwirtschaftlichen Arbeit nachgingen. Daneben errichteten die Menschen befestigte Höhensiedlungen. Die ersten ihrer Art traten zwar schon in der späten Frühbronzezeit um etwa 1700 vor Christus auf, ihre Blütezeit hatten sie aber erst in der Spätbronzezeit um 1200 bis 750 vor Christus. Dies schienen unruhige Zeiten gewesen zu sein. Man hatte Angst vor Überfällen und versuchte sich auf diese Weise zu schützen. Die Siedlungen wurden auf verkehrsgünstigen Plätzen, aber vor allem natürlich auf geschützten Lagen, wie Bergkuppen und Plateaus errichtet. Ein Wallgrabensystem, eine sogenannte Wallanlage, sicherte die Ansiedlung. Wenn ich nun über die Burgen der Spätbronzezeit erzähle, handelt es sich nicht um die stattlichen Bauten des Mittelalters, in denen nur adelige Familien und Könige mit ihrem Gefolge residiert hatten, sondern um die Höhensiedlungen, in denen die Menschen der späten Bronzezeit in großen Gemeinschaften gelebt haben. Beispiele für stark befestigte Höhensiedlungen im heutigen Niederösterreich sind, um nur einige zu nennen, die Anlage von Thunau am Kamp, der Burgstall bei Schiltern, am Klosterbiegel bei Maissau, der Oberleißer Berg bei Ernstbrunn, die Anlage bei Hausenbach nahe Karlstetten, der Schlossberg bei Pitten oder die Wallburg in Stillfried an der March. Diese Höhensiedlungen konnten eine beachtliche Größe erreichen. Bis zu 20 oder 30 Hektar bebaute Fläche waren möglich. Die Höhe und die geschützte Lage boten einerseits einen guten Blick ins Land hinein, andererseits machten sie es für Feinde schwieriger, die Ansiedlung zu stürmen. Natürlich sollten die mächtigen Wälle, die mit hölzernen Palisaden und sicherlich mit Türmen bestückt waren, die Menschen auch beeindrucken und die Macht der hier Herrschenden verkünden. Zum Erscheinungsbild gehörten nicht nur die Wall- und Toranlagen, sondern auch die dichte Verbauung im Inneren der Siedlung und eine größere Bevölkerungsdichte. Gefundene Objekte wie Reste von Backöfen, Spinnwirteln, Webgewichten, Gussformen, Vorrats- und Speichergruben sind Zeugnisse eines abwechslungsreichen Alltagslebens. Handwerk und Handel blühten und machten eine Siedlung zu einem Zentralort für die Umgebung. Manch eine Höhensiedlung besaß überregionale Bedeutung und kann bereits als Vorstufe einer Stadt bezeichnet werden. Schauen wir uns einen Ort mit überregionaler Bedeutung, nämlich die Siedlung auf dem Schanzberg bei Thunau am Kamp, genauer an. Bereits im 19. Jahrhundert wurde die Anlage entdeckt, Die systematischen Untersuchungen begannen jedoch erst in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts und wurden 2003 vorläufig abgeschlossen. Der Schanzberg ist ein in West-Ost-Richtung verlaufender Höhenrücken. Seine Seehöhe beträgt ca. 400 Meter. Von ihm aus hat man einen guten Blick in das Kamptal und in das Horner Becken hinein. Nach Süden und Osten hin ist er durch steil abfallende Hänge gut geschützt. Die Schanze ist der westliche Teil des Höhenrückens, an sie schließt sich gegen Osten hin die sogenannte Holzwiese an. Dort war der eigentliche Bereich, in dem sich die Menschen häuslich niedergelassen hatten. Das gesamte Areal umfasste ca. 25 Hektar. Da im Westen kein natürlicher Schutz vorhanden war, wurde ein heute noch erkennbarer Wall mit zwei Toranlagen errichtet. Die ursprüngliche Höhe kann nur geschätzt werden. Sie war aber sicherlich beträchtlich, da der Wall an der Basis eine Dicke von 13 Metern hatte. Wie war nun so ein Wall aufgebaut? Die Innenkonstruktion bestand aus aneinandergereihten Holzkästen, die wie ein Blockhaus konstruiert waren und abschließend mit Erde befüllt und überdeckt worden waren. Zuvor hatte man das Holz oberflächlich angekohlt, um es wasserabweisend zu machen. Archäologen und Archäologinnen stellten bei ihren Grabungen zwei Phasen der Siedlungstätigkeit fest. Die erste Siedlung war zwar recht groß, sie umfasste fast die gesamte Holzwiese, doch dürfte sie keine Verteidigungsanlage besessen haben. In der zweiten Phase wurden viele Häuser abgetragen, um Platz für die schon erwähnte Wallanlage zu schaffen. In der Folge wurden am steil abfallenden Nordhang Terrassen angelegt, um hier neue Wohnhäuser zu errichten. Neben Wohnhäusern konnten auch Speicher und Hauswerkstätten nachgewiesen werden. Reste von Öfen, Vorratsgefäße, Schöpfgefäße, Henkeltassen, Kochtöpfe oder auch Reibplatten mit Reibstein lassen uns heute ahnen, wie ein spätbronzezeitlicher Haushalt ausgesehen hatte. Ein Tonfässchen mit einem Fassungsvolumen von ca. 13 Liter zählt zu den besonderen Funden. Es wurde vielleicht für die Herstellung von Joghurt oder Butter verwendet. Ebenfalls gefunden wurden Reste von Webstühlen, Schmuck und Werkzeuge aus Bronze und Knochen. Gussformen aus Stein und Keramik zeigen, dass hier Bronze gegossen bzw. damit gearbeitet wurde. Knochenfunde und verkohlte Pflanzenreste geben Auskunft darüber, was in der Küche verkocht worden war. Auf dem Speiseplan standen demnach die gehaltenen Haustiere, hauptsächlich Rinder und Schweine, aber auch Schafe oder Ziegen und Getreidesorten wie Gerste, Weizen, Emmer, Einkorn, Rispenhirse, Linsen und Ölpflanzen wie Leindotter. Um den Speisezettel zu erweitern, jagte man Wildtiere wie Rehe oder Hirsche. All diese Funde lassen den Schluss zu, dass die Menschen größtenteils von der Landwirtschaft gelebt haben. Innerhalb der Anlage hielten sie neben den erwähnten Haustieren auch Pferde und Hunde. Außerhalb, im Umland der Siedlung, bewirtschafteten sie ihre Felder. Die spätbronzezeitliche Siedlung ging ca. 800 bis 750 v. Chr. Ihrem Ende entgegen. Vielleicht war ein großes Feuer, eine Hungersnot oder auch eine Epidemie der Anlass, dass die Menschen diese Höhensiedlung verlassen hatten. Der Oberleißer Berg ist eine beachtliche Anhöhe mit einem großen Plateau und liegt inmitten des Weinviertels. Auf diesem Plateau konnte bereits für die frühe Bronzezeit eine Siedlung mit einer Befestigungs- bzw. Wallanlage nachgewiesen werden. Eine Brandkatastrophe dürfte der Anlass gewesen sein, dass die Menschen diesen Ort verlassen hatten. In der Spätbronzezeit ließen sich erneut Menschen auf dieser Anhöhe nieder. Eine Wallanlage, bestehend aus einer Holz-Erde-Steinkonstruktion, sorgte für den Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner. Da in der Spätantike, im 4. Jahrhundert nach Christus, hier ein germanischer Königssitz errichtet wurde, sind heute nur mehr wenige Spuren der bronzezeitlichen Häuser zu finden, wie die Pfostengruben der Ständerbauten, Reste von Siedlungsgruben oder von in den Boden gebaute Hütten. Auch Teile der Inneneinrichtung kamen ans Tageslicht. Gefunden wurden Teile von Herdstellen und Backöfen, Webgewichte und Spinnwirteln, Reibplatten, Schmuckstücke, Gussformen für Nadeln und Ringe und Werkzeuge wie Nähnadeln, Meißeln und Messer. Bruchstücke von dünnwandigen, innen verzierten Schalen sind neben Kamm- bzw. handförmigen Tonobjekten entdeckt worden. Diese keramischen Sonderformen wurden vielleicht in rituellen Zeremonien verwendet. Alle diese Objekte zeigen uns, dass auch in dieser Siedlung ein reges Alltagsleben herrschte. Die Menschen gingen ihrer Arbeit in der Landwirtschaft und im Handwerk nach. Die Höhensiedlung wurde schließlich aufgegeben. Über die Gründe können wir nur Vermutungen anstellen. Vielleicht war das Herrschaftszentrum auf den in der Nähe gelegenen Steinberg verlegt worden und die Menschen mussten übersiedeln. Ein weiteres Zentrum dieser Epoche war die Siedlung von Stillfried. Sie befand sich auf einem über der Mach gelegenen Höhenrücken und umfasste ca. 23 Hektar besiedeltes Gebiet. Die Westseite ist leicht zugänglich, daher wurde eine mächtige Wallanlage mit einem vorgelagerten Graben angelegt. Zwei wesentliche Faktoren sprechen für diese Ansiedlung. Zum einen die natürlich geschützte Lage, denn der Höhenunterschied zwischen der Anhöhe, dem sogenannten Kirchhügel, und dem in der Ebene liegenden Ort Stillfried beträgt immerhin 55 Meter. Zum anderen liegt die Siedlung in der Nähe zweier wichtiger Verkehrswege, nämlich der Donau und der March. Das lässt den Schluss zu, dass die Machthaber von Stillfried hier die Handelsstraße kontrollierten und vielleicht Wegzoll einheben konnten. Bei den archäologischen Grabungen konnten verschiedene Phasen der Besiedlung festgestellt werden. Anfangs wurde die Ansiedlung durch eine Palisadenbefestigung geschützt, die später durch eine Wallanlage mit einem zusätzlich tiefen Graben ersetzt worden war. Nach der Zerstörung des Walls wurde eine noch imposantere Befestigung, also ein noch größeres Holz-Erde-Kastensystem erbaut. Außerhalb der Anlage legte man ein Gräberfeld an, das aber leider zu einem großen Teil, zum Beispiel durch Überbauung, zerstört worden ist. Man geht jedoch davon aus, dass hier ca. 2000 Menschen ihre letzte Ruhe gefunden hatten. Innerhalb der Siedlung wurden zahlreiche Grubenhäuser und Speichergruben für Getreide entdeckt. Bemerkenswert ist, dass in einigen Gruben vollständige Tierskelette, unter anderem von Rothirschen, Füchsen und Wölfen, vorgefunden worden sind. Offenbar wurden diese Tiere innerhalb der Siedlung in Gefangenschaft gehalten und nach ihrem Tod in die Gruben geworfen. Möglicherweise sind dies die Überbleibsel des ältesten Tiergarten Europas, mit dem der Stillfrieder Herrscher das Volk und die auswärtigen Besucherinnen und Besucher unterhalten und beeindrucken wollte. Ebenfalls erwähnenswert sind menschliche Sonderbestattungen. Üblicherweise wurden die Toten eingeäschert und anschließend in Urnen am Gräberfeld beigesetzt. Jedoch wurden in einer Grube innerhalb der Ansiedlung Skelette von 3 Erwachsenen und 4 Kindern entdeckt. Alle wurden unverbrannt beerdigt. Sie zählten wahrscheinlich zu einer sozial höher gestellten Gruppe, denn sie trugen mehrere Ohr- und Fingerringe. Neueste Forschungen erlauben die Annahme, dass einst ein Gebäude über diesem Bestattungsplatz errichtet worden war. Vielleicht handelte es sich sogar um ein Denkmal zur Erinnerung an die hier Bestatteten. Wie bei den meisten derartigen Wallburgen führte schließlich ein gewaltiges Feuer zur Zerstörung der Wallkonstruktion und auch zum Ende der Siedlung. Wie man an diesen ausgewählten Beispielen sehen kann, war das Netz der Höhensiedlungen in unserem Gebiet wahrlich sehr dicht. Am Ende der Bronzezeit hatten sich die unruhigen Zeiten anscheinend beruhigt, denn die Höhensiedlungen wurden mit Beginn der älteren Eisenzeit der Hallstattkultur aufgegeben. Weitere spannende Informationen findet ihr in unseren Ausstellungen. Besucht uns in Mammuts Schloss Aspern an der Zeier und Museum Mistelbach live. Alle Infos dazu auf mammuts.at.